Das letzte Mal haben wir vom Isaac, vom Jakob und vom Esau gehört, wie der Jakob den Esau betrogen hat um den väterlichen Segen vom Erstgeborenen. Wir haben gehört, wie der Esau ziemlich hässig war, verständlicherweise, wie der Jakob dann musste flüchten, weil der Esau hat ihn umbringen, sobald der Isaac gestorben wäre, der Vater, und auf das hat der Jakob nicht warten, sondern ist dann geflüchtet, oder sagen wir, er ist überstürzt abgereist. So, die offizielle Version ist eigentlich die gewesen, er hat eine Frau gesucht, in der Familie, also in der Familie von seinem Grossvater, vom Abraham. Und so ist der Jakob dann ausgezogen auf Haran, Richtung Haran. Dort hat ja schon der Diener vom Abraham, der Eliezer, hat schon Brut, die Rebekka, für den Isaac geholt, an dem Ort. Also, hat sich nicht etwas davon versprechen können. Der Jakob ist ausgezogen als einer, der seinen Brüder betrogen hat um viel Geld, um Segen und um Ehre. Und ich denke, das hat sich auch ein bisschen niedergeschlagen in seiner Gemütsverfassung. Der Jakob hat wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen gehabt, nehme ich mal an. Und er ist dann unterwegs gewesen und in Bethel hat er übernachtet. Unter freiem Himmel. Und dort hat er ganz einen bedeutenden Traum gehabt. Und mich erstaunt das, dass Gott ihm den Traum geschenkt hat, weil kurz voran hat er gegen seinen eigenen Vater gesündigt, gegen seinen Brüder und gegen Gott selber auch. Und trotzdem ist Gott ihm in dem Traum, da in Bethel, auf eine ganz spezielle Art hat er zu ihm geredet. Und ich möchte mit euch einen Ausschnitt aus dem Traum, oder was Gott zu ihm gesagt hat, möchte ich mit euch lesen. Wir sind da im 1. Mose 28. So, Verse 14 und 15. Da heißt's, also Gott redet da zum Jakob. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Und denke daran, was er gerade vorher geboten hat, der Jakob, oder? Und weiter heißt's, sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Und ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Er ist jetzt ja gerade unterwegs gewesen, weg von dem Land. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Und das ist darum auch enorm wichtig, weil jetzt bestätigt Gott den Bund, den er am Abraham gegeben hat, dann am Isaac gegeben hat, bestätigt er jetzt auch am Jakob gegenüber. Darum heisst es immer, Jesus oder auch im Neuen Testament heisst es oft auch, der Gott vom Abraham, Isaac und Jakob. Also der Jakob ist auch ganz zentral. Und das hat der Jakob auch bewegt. Also wir lesen das auch. Es hat ihn enorm bewegt. Das ist ja die mega Zusage. Und das vielleicht noch ein bisschen mit einem schlechten Gewissen im Hinterkopf. Und dann hat Jakob Gott ein Gelübde abgelegt, dass er ihm ganz treu dienen will und ihm den 10. Teil von all seinem Einkommen schenken, wo Gott ihm gibt. Das hat er mir hier gesagt, als Gelübde. Und wir werden noch sehen, Jakob war ein sehr reicher Mann gewesen. Und dass er dann Gott den 10. von allen Einkünften gegeben hat, hat also sein Vermögen nicht geschmälert. Im Gegenteil, es hat sogar noch vermehrt. Und ich bin überzeugt, das Prinzip, das gilt heute noch, gilt auch noch. Bin ich ganz fest überzeugt. Dass, wenn wir, und das empfehle ich allen, euch allen empfehle ich das, dass ihr den 10. ins Reich Gottes gebt, ganz treu. Von allen Einkünften. Weil ich bin überzeugt, dass Gott das segnet. Vielleicht im Moment fehlt es einem, aber Gott segnet es. Manchmal sogar, dass es finanziell wieder irgendwie etwas aufgeht. Und ich empfehle es allen. Grundsätzlich empfehle ich eigentlich, dass man 7-8% in die eigene Gemeinde gibt und den Rest natürlich in Mission. Man darf natürlich auch mehr. Also es wäre gesetzlich. 10% ist gesetzlich. Wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz, oder? Man darf auch mehr. Und ich glaube sogar, wenn das alle würden machen, dann müssten wir nicht einmal überlegen, ob das jetzt ein zu hoher Betrag wäre für diese neuen Räumlichkeiten. Dann hätten wir sogar eine Vorung. Aber ich weiss nicht, wer was, also ich muss es wissen, ich habe keine Ahnung. Das weiss nur unsere Kassierin. Das ist ja gut so. Also wenn ich euch mal schräg anschaue, habt ihr nicht das Gefühl, es hat eine Bedeutung. Ich weiss, keine Ahnung, das ist ja gut. Dann ist es so, dass der Jakob zum Laban gekommen ist. Die Schwester von seiner Mutter. Also der Laban war der Bruder von seiner Mutter. Und dort hat er sich dann schnell in Rahel verliebt. Wieder so eine schöne Liebesgeschichte. Und weil jetzt der Jakob arm war, hat er leider kein Brutgeschenk gehabt, das er am Laban geben konnte für seine Tochter. Und so hat er ihm versprochen, er würde 7 Jahre für Rahel arbeiten. Und das heisst, die 7 Jahre sind so schnell vorbeigegangen, der ist auf Wolke 7 geflogen, oder? 7 Jahre lang durch. Und dann ist endlich der grosse Moment gekommen, er hat seine Rahel geheiratet. Mindestens hat er das gemeint, oder? Ich denke, ich kenne wahrscheinlich alle die Geschichte. Und es ist ja so gewesen, dass der Brut hat einen Gesichtsschleier gehabt. Und so hat eigentlich der Jakob seine Brut erst am nächsten Morgen gesehen. Und oh Schreck, es ist nicht Rahel gewesen, sondern die Schwester von der Rahel, die Lea. Also muss es erwachen gewesen sein. Der Laban hat ihn betrogen. Jakob war stinkhässig gewesen. Er hat die Rahel geliebt. Er war verliebt gewesen, die Rahel, nicht die Lea. Das ist ja gerade ein verrückt. Aber dann hat der Laban ihm auch noch die Rahel zur Frau gegeben. Also hat sie auch nicht heiraten dürfen. Aber er musste 7 weitere Jahre arbeiten für die Rahel. Also kaum ist dann die erste Hochzeitswoche mit der Lea vorbei gewesen, ist jetzt eine Woche gegangen, das Fest, ist die zweite, also die nächste Hochzeitswoche losgegangen mit der Rahel. Und ich habe mir überlegt, wie hat sich echt Lea gefühlt in dem Inne? Wie ist sie sich echt vorgekommen? Völlig überflüssig und deplatziert. Es muss auch schlimm sein. Sie hat ihn vielleicht auch noch gerne gehabt. Sie hat ihn vielleicht geliebt. Das wissen wir ja nicht. Auf jeden Fall hat dann eine Zeit vom Neid und Eifersucht angefangen. Eifersucht hat die Familie dann nie beherrscht. Die Lea ist logischerweise eifersüchtig auf die Rahel. Und weil die Lea weniger geliebt war, hat Gott ihr Kind geschenkt, während die Rahel kinderlos geblieben ist. Und so ist dann die Rahel eifersüchtig geworden auf die Lea. Und darum hat Rahel den Jakob gedrängt, mit ihrer Magd Bilha zu schlafen. Weil wenn Bilha würde gebären auf dem Schoss von der Rahel, würde das Kind der Rahel angerechnet werden. Würde das zur Entspannung von der Lage beitragen? Also wenn der Jakob ein bisschen Familienchronik betrieben hätte, hätte er gewusst, beim Abraham ist es völlig schief rausgekommen. Aber trotzdem hat der Jakob mitgemacht und Bilha hat tatsächlich einen Sohn auf die Welt gebracht und ist dann nochmal schwanger geworden. Und dann ist dann ja, das ist wieder in die andere Richtung gegangen. Dann ist Lea eifersüchtig geworden, weil sie hat eine längere Schwangerschaftspause gehabt, einen Unterbruch. Und dann ist sie eifersüchtig geworden. Hallo, das geht nicht. Und hat dann ihrerseits wiederum ihre Magd, Zilpa, am Jakob zur Frau gegeben, damit er mit der Zilpa auch wieder Kind hat, wo dann der Lea angerechnet würde. Was ist passiert? Zilpa hat am Jakob auch Söhne geboren. Und dann endlich ist Rahel auch schwanger geworden und hat dann den Josef auf die Welt gebracht. Also wir merken, das ist insgesamt eine mega schwierige Atmosphäre gewesen und eine angespannte Atmosphäre im Hause Jakob. Krise, Intrigen, Eifersucht, ist gar nicht lustig gewesen. Grundsätzlich, also wir merken, die Frauen, die beiden Ehefrauen, die sind umgetrieben gewesen von Eifersucht und sie haben wie das Gefühl gehabt, Gott handelt nicht. Und sie haben den Eindruck gehabt, ich muss jetzt das Heft selber in die Hand nehmen und etwas machen, dass etwas passiert. Und eigentlich merken wir selber auch, dass es schwierig ist, Gott zu vertrauen, wenn man das Gefühl hat, es passiert nichts. Wenn er nicht handelt, ihm zu vertrauen, das ist auch für uns sehr schwer. Also ich finde es einmal. Aber wisst ihr, was noch schwieriger ist? Und das ist wirklich schwieriger. Wenn man nachher mit den Folgen muss leben, davon, dass man die Sachen selber in die Hand genommen hat. Und dann weiss man genau, hey, eigentlich bin ich jetzt schuld, dass es so gekommen ist und dass es Chaos ist. Wenn wir meinen, Gott hat uns vergessen, dann ist das eine Lüge. Gott hat uns nicht vergessen. Definitiv nicht. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und helfen, in Situationen auszuharren, zu warten, bis Gott handelt und eingreift. Es ist gut, dass wir einander wirklich da auch beistehen. Dann, als die zweiten 7 Jahre um gewesen sind, hat der Jakob sich vom Laban trennen. Er hat gedacht, ja, ich habe jetzt meine Schuldigkeit da, aber der Laban hat ihn nicht ziehen lassen. Weil er ja gemerkt hat, dass Gott den Jakob segnet und der Segen auch auf ihn selber, auf den Laban, auch übergeflossen ist. Und so haben sie abgemacht, dass der Jakob weiterhin bleibt, aber jetzt hat er dürfen verdienen. Auf eigene Rechnung ein Stück weit. Und er hat, also ist weitere 6 Jahre beim Laban geblieben und hat in diesen 6 Jahren dann können grosse Herden aneignen. Und das würde sich lohnen, das mal zu lesen, wie das Gott dann gemacht hat, dass er dann hat er irgendwie abgemacht, okay, ich nehme nur die Geschenkten und du kommst die ohne Flecken über. Und Gott hat einfach ihn gesegnet, obwohl der Laban ihm immer wieder auch hat den Stecken zwischen den Beinen geschossen. Und so ist der Jakob sehr reich geworden. Es heisst im 1. Mose 30, 43, und der Mann breitete sich mehr und mehr aus, also der Jakob, und er bekam viele Tiere, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Aber trotzdem ist die Lage für den Jakob immer ungemütlicher geworden beim Laban, weil der Laban und seine Söhne, die haben Mühe bekommen, immer mehr. Die Situation, dass der Jakob so abgesahnet hat und viel mehr Reichtum angehäuft hat als sie selber. Und das hat der Jakob auch gemerkt. Und das ist für ihn schwierig geworden. Aber er ist geblieben. Und irgendwann hat Gott gefunden, so, jetzt ist es genug. Jetzt ist okay. Und Gott hat zum Jakob gesagt, kehre zurück in das Land deines Vaters und deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Ist ja noch schön, oder? Dass er ihn dann auch mal rausgenommen hat, wo es wirklich intensiv geworden ist. Und so hat sich das Ende von Jakob seiner Zeit in Mesopotamien abzeichnet. Insgesamt war er 20 Jahre dort. 14 Jahre hat er geschafft für seine Frauen und 6 Jahre für die Herde. Der Jakob hat sogar Angst gehabt in der Zwischenzeit vom Laban. Und darum hat er die Situation genutzt, wo der Laban mal fort war, hat er echt Flucht ergriffen. Ist ja nicht ganz einfach gewesen, mit so viel Gesinde und mit so einem Volk. Aber er ist geflüchtet. Und merkt man, bis vor 20 Jahren ist er hergeflüchtet, alleine. Und jetzt ist er wieder geflüchtet, aber mit einem riesen Gesinde. Und der Laban hat ihm das mitbekommen, ist ihm nachgejagt. Und zwischendurch hat es ein bisschen kritisch ausgesehen für den Jakob. So ein verrückter Laban, der hat ja Männer gehabt und so. Aber Gott hat zum Laban im Traum geredet und hat ihn gewarnt und gesagt, Laban, pass auf, was du mit dem Jakob machst. Und dann hat es da so Verhandlungen gegeben miteinander und sie haben sich schließlich gefunden und haben Frieden geschlossen, einen Friedensbund, und haben sich dann getrennt. Und sie haben sich zeitlebens nie mehr gesehen. Also wir sehen, obwohl der Jakob vom Laban ungerecht behandelt worden ist, hat Gott seinen Wohlstand vergrössert. Und das ist eigentlich für uns etwas Schönes, dass wir sehen können, Gott ist nicht durch Menschen, kann nicht durch Menschen reduziert werden. Er ist nicht auf, also in seiner Macht kann er nicht beschränkt werden durch Menschen, durch Ungerechtigkeit. Er kann uns auch beschenken, wenn wir von anderen schlecht behandelt werden. Und darum sollten wir auch gerade in unfairen Situationen, vielleicht auch im Beruf oder irgendwo, dass wir uns ganz fest auf Gottes Möglichkeiten und auf sein Segen ausrichten. Weil auf ihn kommt es darauf an. Und was wir auch können sagen, dass nämlich Jakob sein Fleiss hat sich ausgezahlt. Also was man eins kann sagen, ist, dass der Jakob ist fleissig war. Der weiss, was Schaffen ist. Und seine Herden sind immer grösser geworden. Und so sollten eigentlich auch Christen auffallen durch Fleiss. Was ganz schade ist, also der Christen kann mir vieles nachsagen, aber was man nicht sollte können nachsagen, ist, dass ein Christ faul ist. Oder so. Es ist ganz interessant, ich habe mal das Buch gelesen von John Wesley, Biografie. Und der hat ja gelebt in England, wo eine grosse Erweckung ausgebrochen ist, in den Methodisten, also er hat ja dann die methodistische Kirche gegründet gehabt. Und jetzt sind Tausende, Zehntausende, ja sogar Hunderttausende Leute zum Glauben gekommen. Und die haben sich ausgezeichnet, dass sie fleissiger gewesen sind als der Durchschnittsengländer. Und das hat sich ausgewirkt für das Portemonnaie, die haben mehr Geld verdient. Nicht, weil sie geldgierig gewesen sind, sondern sie sind einfach fleissig gewesen. Und dazu sind sie zufriedener gewesen und haben weniger Geld ausgegeben. Und durch das hat es recht viel Geld gegeben für das Reich Gottes. Sie können Kirchen bauen, Pastoren anstellen. Und das war ein Megasegen gewesen. Und es ist eigentlich auch schön, wenn es eigentlich vielleicht bei den Christen ähnlich könnte sein heutzutage. Gott segnet Fleiss oft auch finanziell. Und dazu verbessert das auch unseren Ruf. Also ich rede jetzt übrigens nicht von Workaholic und so, gell? Aber einfach von einem Fleiss. Und es verbessert unsere Erfahrung und unsere Vertrauenswürdigkeit. Wenn wir fleissig sind, nimmt letztlich das Ansehen von Jesus zu. Und wenn man uns sagt, ja, das ist ein Faulen, dann tut das Ansehen von Jesus leiden darunter. Klar, wenn es nicht stimmt, dann ist es natürlich eine Lüge. Und wenn dann wieder mal ein komischer Artikel in der Zeitung steht über Christen, was ja immer wieder mal vorkommt, dann sagt vielleicht auch mein Chef, aha, der Artikel, ich weiss nicht, ob der stimmt. Keine Ahnung. Aber mein Angestellter, der, der gläubig ist. Der ist ehrlich, der ist loyal und der macht saubere Arbeit. Und das ist für mich das, was zählt. Und ich glaube, so ein Leben, so ein überzeugendes Leben ist echt die beste Antwort auf solche Kritik. Ist wahrscheinlich viel besser als eine argumentative Gegenantwort. Also die Krise mit dem Laban ist also definitiv hinter dem Jakob gelegen. Er ist sicher froh gewesen, weil es jetzt doch ein paar Jahre gegangen, wo es dann auch schwierig geworden ist. Aber dann ist ein ganz anderes Kaliber vor dem Jakob gestanden, nämlich der Esau. Und er gewusst, bald werde ich wieder in die Region kommen vom Esau und der wird es mitbekommen. Und er hat gedacht, er wird in die Offensive gehen. Er hat Boten geschickt zum Esau, die ihm gesagt haben, der Jakob käme zurück. Die Boten sind zurückgekehrt ins Lager vom Jakob, auch mit einer Botschaft, nämlich der Esau zieht dir entgegen mit 400 Mann. Das ist dem Jakob ziemlich eingefahren. Er hat Angst bekommen, holt ihn seine Vergangenheit jetzt doch noch ein. Er hat einen Vergeltungsschlag erwartet von seinem Bruder. Er hat sich will rächen, also er hat gedacht, er will sich jetzt sicher rächen für den Betrug vor 20 Jahren. Der Esau und der Jakob sind in dem Zeitpunkt 97 gewesen. Also heute wären sie schon ziemlich ältere Herren, aber zu dem Zeitpunkt früher sind sie doch noch recht viel fitter gewesen. Und dann ist interessant, wie der Jakob die Begegnung mit dem Esau vorbereitet hat. Hat drei Elemente hat seinen Plan gehabt. Der erste ist der gewesen, er hat das Lager aufgeteilt in zwei Teile. Er hat sich überlegt, wenn der Esau ein Lager angreift und zerstört, gibt es wenigstens ein zweites, das kann überleben. Schon eine gute Idee. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass es so rauskommen könnte. Das zweite, was er gemacht hat, er hat inständig um Gottes Hilfe gebetet. Und er hat Gott daran erinnert, Herr, du hast mir geboten, du hast mir gesagt, kehre zurück in deine Heimat und zu deinen Verwandten, ich will Gutes tun. Also er hat Gott daran erinnert, was er ihm ja befohlen hat. Er hat gesagt, Herr, wenn du mich jetzt da rausschickst, dann jetzt musst du mir wirklich helfen. Und das ist auch sehr gut. Und das dritte ist interessant, er hat am Esau eine ganze Parade an Tieren, also einen grösseren Zoo hat er ihm da entgegengeschickt, um ihn besänftigen. So ein nettes Besänftigungsgeschenkli und so, dass er nicht ganz so verrückt könnte sein. Und ihr Lieben, das ist wirklich ein halber Zoo gewesen, müssen wir mal schauen. Es sind 200 Geissen, 20 Geissböcke, 200 Mutterschafe, 20 wieder, 30 säugende Kamel mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen, 10 Eselfohlen. Gewaltig. Das sind mindestens 600 Tiere gewesen. Bei diesen Fohlen, säugende Kamel mit den Jungen, da weiss man nicht, wie viele Junge das gewesen sind, aber ja, also über 600 Tiere. Und das zeigt übrigens auch, wie reich das der Jakob geworden ist. Der ist mega, mega reich geworden. Und überlegt mal, das sind mega viele Tiere gewesen. Also ich meine, man kann nicht mehr sagen, wenn jetzt jeder von uns 20 Tiere, hat von diesen Viechchen bei uns jetzt 20, jeder von uns, dann gibt es etwa 600. Also ja, mega, also wirklich. So hat er sich vorbereitet. Und dann ist die letzte Nacht angebrochen, bevor er dem Esau begegnet ist. Er war am Jabokfluss gewesen und dort ist etwas ganz Seltsames passiert. Und ich kann euch nicht ganz erklären. Es ist ein Mann auf ihn zugekommen und der Mann hat angefangen, also sie haben miteinander angefangen zu kämpfen. Warum, weiss man nicht so genau. Und sie haben die ganze Nacht gekämpft, bis am Morgengrauen heisst es. Stell dir mal vor, es ist mega intensiv. Also, es ist anstrengend. Ich weiss nicht, ob die zwischendurch mal eng umschlungen Pause gemacht haben und dann haben sie wieder weitergemacht. Das ist ja eine Stunde lang gekämpft. Und dann, am Morgen hat der Mann dann gemerkt, oder gegen den Morgen, dass er den Jakob nicht besiegen kann. Und hat gesagt, lass mich los. Und der Jakob hat gesagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und dann hat der Mann gefragt, wie heißt du? Jetzt haben sie es noch vorgestellt, oder? Ich kann dann noch früher. Und dann hat der Jakob gesagt, Jakob. Wisst ihr, damals hat er es richtig gesagt. 20 Jahre voran ist er vor seinem Vater Isaac gestanden, hat er gesagt, er sei der Esau. Jetzt hat er es richtig gesagt. Er ist wirklich der Jakob. Und dann hat der fremde Mann gesagt, Folgendes. Du sollst nicht länger Jakob heißen. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Israel bedeutet, Gott kämpft. Oder man kann auch sagen, einer, der mit Gott kämpft. Und was auch noch spannend ist, der Hosea, Prophet Hosea tut in seinem Buch, Kapitel 12, Vers 4, den Mann, den unbekannten Mann, identifizieren als Engel des Herrn. Also es war ein Engel vom Herrn gewesen, der da mit dem Jakob gekämpft hat. Und ich muss euch sagen, wie gesagt, es hat Fragezeichen. Also ich meine, eigentlich wäre ein Engel viel stärker als ein Mensch. Oder? Muss man sagen. Ich kann mir so erklären, dass der Engel, warum er immer in dieser Nacht nur seine menschlichen Kräfte in Anspruch genommen hat, weil er ist als Mensch da gestanden und seine göttlichen Kräfte hat er nicht in Anspruch genommen. Aber es bleiben Fragezeichen. Auf jeden Fall ist der Jakob einmal mehr gesegnet worden durch seine Hartnäckigkeit. Und vielleicht ist er der Namenswechsel dann von Gott auch gekommen, weil er jetzt etwas Neues angefangen hat. Er hat nämlich angefangen, seine Probleme nicht mehr davonlaufen, sondern ihnen ins Angesicht zu schauen. Zuerst am Laban, also hat er dann müssen fast, oder? Der hat ihn ja eingeholt. Und hat er müssen am Laban entgegenschauen. Dann dem fremden Mann in dieser Nacht und schließlich auch am Esau. Und so ist der Tag angebrochen. Der Jakob hat dann den Esau in einiger Entfernung gesehen mit 400 Mann anreiten. Und ich denke, am Jakob, sein Herz hat recht stark geklopft. Und das heisst, als er seinen Bruder gesehen habe, habe sich 7-mal ganz tief verneigt. So wie man es von einem König macht. Dann ein bisschen höfeln, oder? 7-mal ist fast ein bisschen theatralisch vielleicht. Und dann heisst es, was? Was passiert dann? Und dann heisst es, und das finde ich schön, Esau rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist mega schön, oder? Nicht von, oh, der ist sogar zu einem anderen gerannt. Sein Bruder, er hat so Freude gehabt, seinen Zwillingsbruder nach 20 Jahren wieder gesehen. Der hat so Freude gehabt, hat ihn umarmt. Und sie haben miteinander gebrüllt. Beide weinten, heisst es. Beide weinten. Das ist ganz bewegend. Wahrscheinlich ist das eine Mischung aus Freude und gleichzeitig auch hat es ihnen so leid getan, beiden, was vor 20 Jahren da passiert ist. Und wie viel negativ sie vielleicht auch nachher noch übereinander gedacht haben. Und jetzt ist alles weg gewesen. Es ist ein riesen Brocken vom Leben vom Jakob abgefallen. Und er ist wahrscheinlich mega froh gewesen, hat er das gemacht. Weil er ist nur abgefallen, weil er ihn gesehen hat. Und sie konnten es ausräumen. Ihre Herzen sind nicht mehr bitter gewesen, sie haben sich versöhnt. Und was ich besonders schön finde, ist auch die Wandlung vom Esau. Der ist nicht mehr verrückt gewesen. Die Wut ist weg gewesen. Und er ist zufrieden gewesen mit dem, was er gehabt hat. Er hat nämlich die 600 Tiere vom Jakob gar nicht annehmen. Es heisst im Text da, Bruder, hat er gesagt, Bruder, ich habe genug. Behalt sie doch. Und dann hat aber der Jakob so insistiert, bis er schließlich dann gleich genommen hat. Aber der Esau hat seinen Weg gemacht. Und wie er zur Vergebung gefunden hat, das wird es leider nicht gesagt, aber er hat vergeben. Und das hat ihn davor gerettet, ein alter, undankbarer, verbitterter Gesell zu werden. Und so war er zufrieden gewesen mit dem, was er hatte. Und der Jakob ist dann endlich ins verheißene Land eingezogen und ist drin, hat drin gewohnt. Das Fazit über dem Leben von Jakob ist mal der Herr. Er ist definitiv ein guter Geschäftsmann gewesen. Er ist entschlossen gewesen, bereit, lang und hart für das zu arbeiten, was ihm wichtig war, was er wollte haben. Mit grossem Eifer hat er für seine Frauen gerackert und für seinen Wohlstand. Und dann hat er mit dem Engel unnachgiebig gerungen. Also er hat wirklich Ausdauer gehabt. Allerdings hat er auch dazu geneigt, in bestimmten Momenten sich eher auf die eigenen Möglichkeiten zu verlassen, als auf Gott selber. Aber ich denke, das ist uns wahrscheinlich auch nicht ganz fremd, so ein Denken und Verhalten. Man kann das Leben vom Jakob in 4 Abschnitte aufteilen. Und zwar der erste Abschnitt ist der, wo er bei seinen Eltern war. 77 Jahre lang war das. Dort wird es im Namen gerecht. Jakob heisst eigentlich Fersenhalter oder er betrügt. Er hat den Segen von seinem Bruder ertragen. Betrogen. Und dann der zweite Abschnitt ist dann der beim Laban, die 20 Jahre. Dort wird er selber manipuliert. Er wird selber betrogen vom Laban und da fällt eine Veränderung fällt da ziemlich stark auf. Nämlich der Jakob aus Abschnitt 1, der wäre schon längstens gegangen. Der hätte ich das nicht mit sich machen lassen, der wäre gegangen. Davon. Aber der Jakob aus Abschnitt 2, der hat gelernt ausharren. Der hat gelernt zu warten, bis Gott seine Weisung gibt und bis er ihn weggenommen hat. Dann hat der dritte Abschnitt angefangen. Das ist eigentlich die Zeit, wo er das Haupt war von seiner Familie im Land Kanaan. Wir haben jetzt den Einstieg haben wir jetzt gesehen, da ist es eigentlich vor allem darum gegangen, wie er den Segen bekommen hat, wie er anfängt, den Segen zu schätzen von Gott. Und er hat auch mit dem Engel hat er um den Segen gerungen. Er hat seine Abhängigkeit, je länger sie mehr erkennt, von Gott und von seinem Segen. Und er hat den Segen unbedingt wollen. Und auch die Beziehung zu Gott ist ihm da viel wichtiger geworden. Der vierte Teil ist dann der, wo er am Schluss von seinem Leben noch in Ägypten war. 17 Jahre lang beim Josef in dieser Hungersnot. Was wir sehen im Leben von Jakob, ist etwas Wertvolles, nämlich eine Entwicklung. Wir sehen eine Entwicklung, er verändert sich zum Guten. Er verändert sich, also er lehrt aus seinen Fehlern. Und er fängt da auszuharren in den Herausforderungen. Und dann stellt er sich den Schwierigkeiten von seiner Vergangenheit und wird durch das frei. Das braucht mega Mut. Aber er ist frei geworden, Lasten sind abgefallen. Und Gott hat ihn gesegnet in dem Sinne, in dieser Konfrontation, in dem Aufräumen mit der Vergangenheit. Und so hat man erkannt auch bei ihm, er will wirklich den Segen haben. Und der Schlüsselvers in seinem Leben ist wahrscheinlich etwa der gewesen, den er ziemlich am Anfang bekommen hat, dort in Bethel. Ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Und das hat ihn durchgetragen, bin ich überzeugt, auch in den schwierigen Moment. Das hat er kaum vergessen. Die Gottesbegegnung in Bethel. Weil kurz vor der Begegnung mit dem Esau hat er ja Gott selber an das erinnert. Genau an den Vers. Und wissen Sie, was wir vom Jakob können lernen, ist, dass wir uns selber fragen, gibt es eigentlich in meinem Leben eine gute Entwicklung? Also eine Entwicklung gibt es wahrscheinlich bei allen, aber ist es auch eine, wo ich wirklich fürchte komme? Lehre ich aus Fehlern? Müssen wir Fehler machen, ist nicht so mega schlimm. Also schon eine Schäckling, aber schlimm ist, wenn man nicht daraus lehrt und wieder die gleiche macht und sich im gleichen Kreis umdreht. Und darum möchte ich uns allen Mut machen, dass wir auch wirklich aktiv uns überlegen, wo ich einen Bock geschossen habe und was kann ich besser machen. Und dass wir auch lernen, Sachen anzupacken und in die Abhängigkeit zu Jesus zu gehen. Und in dieser Abhängigkeit das auch dann angehen. Nur er kann uns letztlich segnen. Nicht ein Beruf, eine berufliche Stellung oder ein Arbeitgeber. Letztlich steht Gott darüber, ob Segen kommt oder nicht. Und dann können wir auch vom Jakob lernen, fleissig zu sein. Fleissig sein, gerade wenn Situationen vielleicht schwierig sind, wenn ich sogar ungerecht behandelt werde, dass ich dann nicht irgendwie zwei Schritte zurückgegangen und sage, ja gut, blasen wir doch, dann mache ich auch nicht mehr viel, sondern dass ich sage, ich mache es nicht wegen euch, ich mache es wegen Jesus. Und dass ich extra wegen ihm fleissig bleibe. Ich glaube, fleissig sein wird sich lohnen. Und wenn wir noch dunkle Flecken von der Vergangenheit haben in unserem Leben, wenn es Sachen gibt, wo ich mir merke, das ist wie so ein blinder Fleck, an den möchte ich lieber nicht erinnert werden, dann möchte ich uns auch ermutigen, dass wir doch aufräumen. Mit dem Jakob. Dass man mutig das wirklich anschaut und bereinigt. Weil es kann man nicht abschütteln. Es kommt immer wieder auf irgendwann und holt einem ein. Weil das bringt einem spürbare Freiheit, wenn man das abladen kann. Und all das können wir tun, weil auch wir eine wunderbare Zusage bekommen haben, also mehrere. Aber die Zusage, mit der möchte ich schliessen, die steht in Jesaja 41, Vers 13. Und die ist erstens mal mega schön, und zweitens ist sie auch so kurz, da kann man sie gut merken. Kann man gut auswendig lernen. Da heisst es, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir vielmal Danke sagen für das Leben von deinem Knecht, vom Jakob. Er war ein bedeutender Mann gewesen, in der Geschichte vom Volk Israel, überhaupt der Geschichte der Menschheit. Und wir wollen dir viel mal Danke sagen, auch, dass wir ja, sein Leben so dürfen ausgeführt haben und dürfen nachlesen und können von ihm lernen. Danke viel mal auch für das, was du ihm geschenkt hast, für deine Treue, für deinen Segen. Und wir wollen einfach auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir auch können uns in die Richtung entwickeln, wie wir es jetzt auch angeschaut haben. Gib uns Mut, Herr Jesus, und Kraft, das Richtige zu tun und das Richtige zu fokussieren. Danke vielmals. Amen. Amen.